Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg.
Willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe mit den Referentinnen der Ringvorlesung Medien, Bildung, Digitalisierung. Mein Name ist Nina Brieke, schön, dass Sie uns zuhören. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Jonas Lander von der Medizinischen Hochschule Hannover. Im Rahmen der Ringvorlesung wird er über den oft konsultierten Dr. Google sprechen oder anders gesagt, über die Tücken der digitalen Gesundheitsinformation und mit welchen Hilfsmitteln man in Anführungszeichen gute von schlechten Antworten zu Fragen der Gesundheit und Krankheit im Internet unterscheiden kann. Herzlich willkommen, Herr Lander.
Hallo, ja, schön, dass wir das Gespräch zusammen machen.
Hand aufs Herz, googeln Sie selbst eigentlich noch Krankheitssymptome?
Auf jeden Fall, ja, das mache ich. Und es ist, man ertappt sich ja auch immer, wenn man in so einem beruflichen Kontext da auch mit zu tun hat, dann schon auch immer so in dieser Rolle, mache ich das jetzt irgendwie so als in Anführungsstrichen Experte oder mache ich es einfach als jemand, der dann auch mal so googelt wie jeder andere auch? Ja, also das mache ich auf jeden Fall, das stimmt.
Okay, also Sie sind nicht davor gefeit, auch wenn Sie jetzt da fachlich unterwegs sind, dass Sie dann doch auch das mal machen.
Nee, bestimmt nicht. Ich finde es aber auch trotzdem mal ganz interessant, einfach dann mal zu sehen, ja, wenn ich Krankheit XY oder was auch immer, Frage XY, Google, was sieht man eigentlich so alles? Das ist schon ganz spannend, ja.
Es ist ja inzwischen eigentlich hinlänglich bekannt, dass Dr. Google, wie er eben so landläufig genannt wird, eben nicht der vertrauenswürdigste Ratgeber in Sachen Gesundheit ist. Trotzdem kann sich ja eben kaum jemand davon freisprechen, das nicht doch auch zu machen und schon mal seine Symptome zu googeln. Warum machen wir das denn Ihrer Einschätzung nach? Obwohl wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf unseriöse Informationen treffen, ist recht hoch.
Gute Frage. Ja, warum machen wir das? Weil Google ja oder das Smartphone so ein bisschen an den Körper dran gewachsen ist, möchte ich mal so überspitzt sagen. Und es ist einfach eine ganz natürliche Sache, ja, ne? Dass wir mittlerweile wissen, wenn ich eine Information irgendwie haben will, dann ist Google auf jeden Fall einer meiner engsten Berater erstmal, einfach weil ich nur eben das Handy kurz rausnehmen muss und in 3 Sekunden irgendwie eine Frage eingegeben habe. Und das ist erstmal einfach, glaube ich, so ein ganz natürliches Verhalten. Einerseits, weil wir uns so stark daran gewöhnt haben, das eben zu nutzen. Und andererseits wissen wir natürlich, dass es super viele Antworten gibt, ne? Super viele schnelle Antworten und natürlich auch viele richtige Antworten und gute Antworten. Und deshalb liegt es eigentlich aus meiner Sicht erstmal nur nahe, dass wir uns so daran gewöhnt haben.
Mir ist so noch die Überlegung begegnet in der Vorbereitung. Es ist ja so, dass die Abdeckung an Ärzten und an Gesundheitsversorgung eher abnimmt. In manchen Regionen ist sie geradezu kritisch. Also dass es einfach schwierig ist, überhaupt einen Arzt zu finden in unterschiedlichen Fachbereichen. Würden Sie sagen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt? Also dass man einfach gar nicht mehr so leicht oder so einfach mal eben mit dem Hausarzt sich besprechen kann? Oder was ist Ihre Idee dazu?
Also wir haben in dem Sinne jetzt zum Beispiel noch nicht Nutzerinnen und Nutzer gefragt, ob die Entfernung da eine Rolle spielt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Pandemie bzw. Corona. Da war es ja auch einfach so, dass so viele Versorgungseinrichtungen so überlastet waren. Und wenn es dann noch hinzukommt, dass es in ländlichen Regionen oder wie auch immer man das nennen möchte, noch weniger gibt, dann ist es klar, wenn man eine Frage hat, gerade zu all diesen neuen Dingen, wie muss ich jetzt Abstand halten, was muss ich tun, wenn ich krank bin und so weiter, dass man dann natürlich noch mehr guckt, wie kann ich denn nun eigentlich mal schnell an eine Antwort kommen. Und davon abgesehen ist es ja auch immer so, selbst wenn man dann zum Arzt geht oder so, machen ja ganz viele Leute das so, dass sie vorher oder nachher trotzdem dann mal schauen, was finde ich denn eigentlich noch zu diesem Thema, was ich eigentlich mit der Ärztin oder mit dem Arzt besprechen wollte. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
Und dann zum Arzt gehen und sagen, ja, Herr Doktor, also ich habe ja gegoogelt, So und so. Da sind die Ärzte manchmal gar nicht so begeistert, wenn man so in die Praxis kommt, ne?
Ja, also man hat da, glaube ich, immer dieses Bild vor Augen oder dieses Gefühl, dass man das, dass es heute jeder ganz schnell so macht, beim Arzt zu sagen, ich habe da in Google das und das gelesen. Und das kommt sicher auch vor. Wir wissen aber auch, dass schon viele Leute eher davor zurückscheuen, dem Arzt mal oder der Ärztin eben so schnell zu sagen, ich habe da noch das und das gelesen. Auch unter anderem, weil sie befürchten oder denken, dass eben dann der Gegenüber da nicht so gut drauf reagiert. Also inwiefern das so wirklich gängige Praxis ist, dass man bei jedem zweiten Arztbesuch sagt und irgendwie übrigens in Google habe ich ja noch das und das gelesen, das würde ich mal gar nicht so unbedingt so unterschreiben.
Spannend. Also das heißt, das haben Sie in Ihrer Erhebung auch abgefragt, diesen Punkt? Und
wir selbst haben das nicht direkt abgefragt, aber man liest es so in verschiedenen anderen Studien und so weiter, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, sich überhaupt zu überlegen, mache ich das nun wirklich? Und ich weiß auch, es gibt hier 100 Termine in der Arztpraxis und gleich ist der nächste dran. Gibt es überhaupt noch Zeit dafür? Und andererseits, das ist auch ganz interessant, dieser Punkt, was würde eigentlich die Ärztin oder der Arzt so aktiv auf mich zugehen und sagen, übrigens, auf der und der Seite können Sie noch das und das anschauen. Auch das ist ja eigentlich eine spannende Sache, wo man sagen könnte, das könnte sehr hilfreich sein, wenn immer noch empfohlen wird, wo man eigentlich dann noch weitersuchen kann. Aber auch das ist so ein Punkt, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, das ist ja gängige Praxis, dass jeder bei jedem Arzttermin auch sowas noch mit besprochen wird.
Ein Hauptschlagwort Ihrer Arbeit und Ihres Forschungsbereichs ist ja die Gesundheitskompetenz. Was meinen Sie denn jetzt damit konkret in Bezug auf die digitale Welt und die Suche nach Antworten zu Gesundheit und Krankheit?
Dieser Begriff ist vielleicht nicht unbedingt immer so geläufig. Und das liegt auch einfach daran, weil ja, es ist so eine Kritik, dass gesagt wird, Gesundheitskompetenz ist so ein bisschen sperriger Begriff oder man weiß nicht direkt, was ist eigentlich damit gemeint. Und es geht eigentlich nur erstmal um was eigentlich recht simpel ist, nämlich irgendwie die Fähigkeit oder in der Lage zu sein, Gesundheitsinformationen zu finden, sie dann zu verstehen, auch beurteilen zu können, ist es eigentlich eine gute Information oder eine weniger gute Information, und das ist so ein nächster Punkt, sie anwenden zu können, beziehungsweise anders gesagt, einfach in meinem eigenen Alltag, ob mit oder ohne Erkrankung, was auch damit anfangen zu können. Also ja, ich lese irgendwas was im Internet zum Beispiel, aber kann ich es dann auch wirklich für mich nutzen? Das meint eigentlich Gesundheitskompetenz, dass man mit Gesundheitsinformationen gut sozusagen umgehen kann. Und wie gut oder schlecht das dann eben klappt, das kann man ja eben untersuchen. Wissenschaftlich gab es auch jetzt schon größere Untersuchungen dazu. Also das erstmal nur so zum Begriff. Und das ist eben so das Thema. Da versteht man unter Gesundheitskompetenz, also Kompetenz ist wahrscheinlich das größere Problem, oder leitet das dann davon ab, dass man auch gleich weiß, es geht um Finden und Verstehen und Anwenden und so weiter.
Ja, ja. Eine Zielgruppe Ihrer Forschung sind ja unter anderem schwerpunktmäßig auch Eltern von kleinen Kindern. Wie ist es denn um deren Gesundheitskompetenz so bestellt? Was haben Sie da rausgefunden?
Also man kann nicht unbedingt sagen, dass sich die so wahnsinnig von der Gesundheitskompetenz von der allgemeinen Bevölkerung in dem Sinne unterscheidet. Ein wichtiger Punkt ist, wo es sehr große Unterschiede gibt, ist eben der Bildungsstand, wie mehr oder weniger logischerweise auch. Und in dem Sinne kann man eher nur sagen, dass wir haben das auch jetzt hatten wir eine größere Studie mit Eltern zum Thema eben Allergievorbeugung, wo wir das auch abgefragt haben, und die Ergebnisse waren eigentlich relativ vergleichbar mit so diesen großen repräsentativen Studien zu Gesundheitskompetenz, wo eben auffällt, kurz gesagt, dass es ja, dass viele Leute sagen, ich finde das nicht so einfach, zum Beispiel zu wissen, wo kriege ich denn nun eigentlich eine gute Information her? Oder vor allen Dingen auch dieser Punkt, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Praxisbeispiel, kann ich denn eigentlich, gerade wenn es eine Information im Internet ist, kann ich denn da vertrauen? Mhm. Oder woher weiß ich, dass ich da richtig bin und dass ich da auch vertrauen kann? Also da gibt es relativ viele Baustellen. Es gibt längere Fragebögen und auch kürzere, wo dann einfach geschaut wird, wie einfach oder schwierig finden Sie eben diese verschiedenen Dinge zu tun. Und da stellt sich eben oft heraus, dass zwischen 50 und teilweise auch Richtung 80% derjenigen Personen, die da teilnehmen, da große Bedenken bzw. Schwierigkeiten äußern.
Die Ringvorlesung möchte ja unter anderem dazu animieren, über den Tellerrand des eigenen Studienfachs im Falle der Studierenden oder auch des Forschungsbereichs, in dem man tätig ist, hinauszusehen. Von daher bitten wir andere Referierende um jeweils eine Frage, die wir dann an KollegInnen, die auch einen Vortrag halten, weiterreichen. Und in Ihrem Fall haben wir Dr. Lena Hollenstein von der PH St. Gallen um eine Frage zu Ihrem Vortrag, Herr Lander, gebeten. Und die Frage würde ich jetzt an der Stelle auch einspielen.
Wie könnte man das vielleicht noch verbessern, dass man seine Symptome ganz konkret eingeben kann und dann aber auch ganz konkret dazu was bekommt und nicht nur Schreckensnachrichten dann bekommt und dann auf einmal denkt, man ist todsterbenskrank und muss sofort zum Arzt oder so. Wie auch er die Entwicklung da einschätzt, wie das weitergeht, weil das wäre ja eine enorme Hilfe oder enorme Entlastung, wenn man dort, ja, wenn einem da das Internet schon weiterhelfen könnte.
Also erstmal würde ich nicht unbedingt sagen, dass man jetzt immer nur daran denken sollte, im Internet, Schreckensnachrichten überall und lese ich 10 Suchergebnisse in Google und 8 davon sind falsch oder sowas. So darf man das natürlich auch nicht sehen. Ne? Es gibt wirklich, und das haben wir jetzt gerade auch mal in der Pandemie gesehen, sehr große Bemühungen, das gut zu gestalten. Das muss man schon mal sagen. Also ich wäre da nicht per se irgendwie so erschrocken oder würde sagen, nee, mache ich alles nicht, ich frage nur den Arzt oder so. Das würde ich schon mal so nicht sagen. Und eigentlich kann man so an drei verschiedene Sachen denken. Man kann natürlich, wenn man sagt, ich guck in Google, dann kann man sich da schon mal Gedanken machen, wie suche ich eigentlich? Also welchen Suchbegriff gebe ich eigentlich wirklich ein? Welche Treffer schaue ich mir an? Gucke ich nur auf die irgendwie ersten 1, 2, 3, 4 oder gucke ich auch nochmal weiter?
Wenn ich kurz einhaken darf, um es mal konkret zu machen, man hört vielleicht, ich bin recht erkältet. Was würden Sie mir denn jetzt empfehlen, was ich zum Beispiel rund ums Thema Schnupfen in die Suche eingebe?
Gute Frage. Ich würde es letztlich erstmal ausprobieren und dann mal 2, 3 verschiedene Suchbegriffe verwenden und mal gucken, was eigentlich passiert. Also wichtig wäre eigentlich, dass ich mir überlege, was möchte ich denn nun eigentlich zum Thema Schnupfen? Möchte ich mir was rausfinden? Was kann ich denn eigentlich tun oder woher kommt es? Also das noch so ein bisschen zu konkretisieren und dann auch einfach mal zu schauen, wenn ich das eingebe, was passiert dann? Und wenn ich noch was anderes eingebe, was passiert dann?
Also zum Beispiel Schnupfenbehandlung oder Schnupfenhausmittelbehandlung oder sowas.
Ja, sowas könnte man versuchen. Mhm. Ich würde schon schauen, weil es gibt ja, wenn ich nur einfach Schnupfen eingebe, das sieht man ja auch immer, wenn man in Google sucht. Es gibt da einfach eine riesige Trefferliste, ne? Und deshalb würde ich versuchen, das noch so ein bisschen zu konkretisieren. Was ja heute auch viel gemacht wird, ist, dass man direkt eine Frage eingibt in Google. Also nicht nur so einen Begriff, sondern direkt, welche Hausmittel helfen bei Schnupfen oder so. Und dann auch dann wird schon immer relativ viel angezeigt, weil Google das so erkennt. Das ist aber, und da kann man irgendwie lange überlegen und nachdenken, was kann ich denn alles in Google machen, und man kann das auch weiter natürlich nutzen. Was aber ein anderer oder der fast schon der wichtigste Hinweis wäre, abgesehen von dem dritten, den ich sonst auch noch hätte, wäre eben zu sagen, nicht immer alles nur in Google nachschauen, sondern gezielt so Informationsportale verwenden, die es jetzt mittlerweile schon vermehrt gibt, weil man dann eben die Möglichkeit hätte, eben nicht einfach immer nur in Google sich möglicherweise 10.000 verschiedene Seiten durchschauen zu müssen, sondern letztes Jahr oder seit letztem Jahr gibt es zum Beispiel diese Seite gesund.bund.de, die ist vom Gesundheitsministerium, wo alle verlässlichen, seriösen Gesundheitsinformationen so aufgeteilt in verschiedene Themenbereiche eigentlich zusammengefasst werden sollen. Das ist so ein Portal, was weiterhin im Aufbau ist und es kommt mehr dazu, weil es eben letztes Jahr erst gestartet ist. Aber das ist eben eine wichtige Sache, wo man schon viele verschiedene Themen anschauen kann. Das Gleiche gilt zum Beispiel für gesundheitsinformation.de, gibt es schon viel länger, ist vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, vom IQWiG. Auch da hat man die Möglichkeit, eben gezielt nach Themen und Erkrankungsbildern zu suchen. Und dann gibt's da noch weitere Portale, die das auch so anbieten. Zum Beispiel krankheitsspezifisch gibt's den Allergieinformationsdienst oder den Diabetesinformationsdienst.
Dass man eben nicht in Google eingibt, sondern erstmal guckt, was ist eigentlich meine Suchmaske, was ist meine Suchmaschine und dann schon sozusagen damit schon Kriterien setzt, indem man sagt, okay, meine Quelle ist eine per se erstmal eine seriöse und fange da die Suche an und nicht bei Google, wo man ja wirklich alles suchen kann.
Ja.
Okay. Und das Zweite war, wie man die Suche genau anlegt, also welche Begriffe man sucht.
Genau, ja. Also mit diesem Punkt, solche Portale zu nutzen, wenn man sie denn kennt, das ist für uns auch eine wichtige Frage, wie viele Leute oder wer weiß überhaupt, dass man diese Portale nutzen kann. Und dann natürlich abgesehen davon, wie gut oder schlecht finden sie dann sowas. Auch da gibt es ja sehr viel, worüber man nachdenken kann. Und eben so ein dritter Punkt ist dann einfach noch, wenn man eben doch über Google sucht und dann auch auf eine Seite kommt, wo man denkt, aha, das sieht erstmal gut aus, dann gibt es so natürlich eine Reihe von verschiedenen Qualitätskriterien, das ist vielleicht auch schon wieder ein blöder Begriff, aber so könnten wir es erstmal sagen, oder Qualität oder Merkmale, woran man eben erkennen kann, dass eine Information gut ist. Da gibt es ganz verschiedene, zum Beispiel, dass man irgendwie schaut, wann wurde denn eigentlich das, was ich da lese, das letzte Mal aktualisiert oder woher kommt es denn, wer hat das denn geschrieben, schreibt das einfach ein Blogger und schreibt dann nicht dazu, woher er das hat. Oder steht dann irgendwie bei dem Text dabei, dass das aus großen Studien zusammengefasst wurde mit einer richtigen Quelle? Wer hat das überhaupt geschrieben?
Also Aktualität, Urheber.
Genau. Das sind wichtige Punkte dann, auf die man eben, wenn man sich eine Seite so durchschaut und das jetzt nicht eben unbedingt so ein Portal ist, wo schon relativ klar sein sollte eigentlich, dass es eine sehr gesicherte Information ist, wo man dann auch nochmal selber das überprüfen kann.
Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass eine der Herausforderungen ist, dass die Menschen zum Beispiel ja erstmal überhaupt wissen müssen, dass es diese Portale gibt und wie die heißen und wie kommen sie an die Informationen, dass es diese Portale gibt als einen Punkt. Wo sehen Sie denn noch Herausforderungen, um die Gesundheitskompetenz der NutzerInnen in der digitalen Welt zu stärken?
Naja, also das ist schon wirklich einer der wichtigsten Punkte, dass man eigentlich sagt, Informationen müssen so gestaltet sein, dass sie wirklich dann auch verständlich und verlässlich und aktuell und so weiter sind. Dann wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. So ein anderer Punkt ist natürlich auch die Frage, welche in Anführungsstrichen Zielgruppen nutzen eigentlich welche Informationsquellen und welche Seiten und wie wollen die Leute überhaupt informiert werden. Auch da gibt es, glaube ich, relativ viel noch zu tun, gerade wenn man eben so, wir sprechen ja manchmal von so schwer erreichbaren Gruppen, was auch ein komischer Begriff ist, aber damit meinen wir eben diejenigen Personen, die zum Beispiel noch nicht lange in Deutschland leben und einfach einen ganz anderen sprachlichen Hintergrund, vielleicht auch kulturellen Hintergrund gewohnt sind Und wie ist es denn eigentlich da? Was wäre da wichtig, um eben wichtige Gesundheitsinformationen vermitteln zu können? Und erstmal überhaupt auch zu wissen, wie wollen denn solche Personen dann eigentlich informiert werden? Und manchmal ergeben sich da eben wichtige Unterschiede, die man berücksichtigen könnte.
Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage tatsächlich für diesen Podcast. Und jetzt gilt das Gleiche für Sie wie vorhin für die Kollegin. Wir laden Sie jetzt ein, an eine andere Referentin eine Frage zu stellen. Und bei Ihnen ist es die Lisa König von der PH Freiburg. Und der Titel Ihres Vortrags ist »Jetzt sollen Sie auch noch zocken. Games in der Bildung«. Also knapp gesagt geht es darum, um den Einsatz von Computerspielen in Lernsettings. Wenn Sie das jetzt so hören, welche Frage möchten Sie spontan an Frau König zu Ihrem Vortragsthema stellen?
Also mich würde vielleicht einfach interessieren, in welchen Fällen eigentlich Games in der Bildung wirklich was helfen. Also ist das in jedem Fall immer, kann man das überall dann praktisch einsetzen? Ist das so das Ziel, dass Games ganz viel unterstützen? Oder gilt es eigentlich nur irgendwie für bestimmte Bereiche, dass man sagt, also bei dem und dem Thema können Games irgendwie sehr gut helfen. Und aber in anderen Punkten sollte man auf gar keinen Fall darauf zurückgreifen. Also diese Frage ist, wie universell einsetzbar ist das eigentlich und für welche Situationen könnte das gelten? Das fände ich einen spannenden Punkt.
Wunderbar, das reichen wir sehr, sehr gerne so weiter an die Kollegin. Und ich bedanke mich an der Stelle sehr herzlich, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg dann bei Ihrem Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung.
Dankeschön.
Medien, Bildung, Digitalisierung. Der Podcast zur Ringvorlesung der PH Freiburg. Moderation und Produktion Nina Brieke und Peter Ruch. Musikkomposition Peter Ruch. Gefördert durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes Journalismus und Medienbildung an pädagogischen Hochschulen.